Cyber ist immer noch ein Thema, was man versucht zu vermeiden mit dem Satz, wird schon irgendwie gut gehen.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Hallo und herzlich willkommen bei PZ Nachgefragt. Ich heiße Alexandra Manatito, bin Redakteurin für Politik und Wirtschaft und unser Thema heute ist Cybersicherheit und Cyberversicherungen für Apotheken. Mit dabei ist Michael Janssen, der hat ein Servicekonzept für Apothekensicherheit entwickelt und hat auch ein Buch zu Versicherungen für Apotheken geschrieben. Herzlich willkommen.
Dankeschön, sehr gerne.
Laut einer Studie des Digitalverbands Bitkom sind 8 von 10 Unternehmen in Deutschland von Datendiebstahl, Spionage und Sabotage betroffen. Das sind die Daten vom August 2024 und im Oktober gab es auch mehrere Cyberangriffe, darunter auch im Gesundheitswesen, etwa in Krankenhäusern oder halt auch bei Pharmagroßhändlern. Das sind natürlich jetzt alle große Unternehmen. Wie sieht es bei kleinen Apotheken aus? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine kleine Apotheke eine Cyberattacke erleben wird?
Sie ist einerseits klein,
aber wenn es passiert, sehr groß. Das liegt daran, dass Apotheken zu 100% mit besonders schützenswerten Daten arbeiten. Die besonders schützenswerten Daten haben das große Problem, dass sie durch die Datenschutzgrundverordnung DSGVO sanktioniert sind mit einer Frist von 72 Stunden, also 3 Tage. Ab dem Moment, wo man merkt, dass irgendwas passiert ist, muss man innerhalb von 3 Tagen exakt feststellen, was genau passiert ist und dieses Tor schließen. Man muss es ordnungsgemäß an die zuständigen Stellen melden und ich kenne keinen Apotheker, der auf nur einen dieser zuständigen Stellen kennt, außer vielleicht den Datenschutzbeauftragten des Bundeslandes. Und drittens, und hier wird's endgültig chaotisch, er muss sämtliche potenziell betroffenen Kunden schriftlich dokumentensicher darüber informieren. Daran sehen Sie, dass dieses Gesetz nicht für Apotheker gemacht worden ist, sondern es ist gemacht worden für die großen IT-Konzerne, die mit den riesen Datenmengen arbeiten. Und das beginnt beim medizinischen Großhandel, bei der AOK und jeder anderen Krankenkasse. Apotheken sind also leider wieder mal Beifang einer Gesetzgebung
und können sich gegen die Folgen nicht aus eigener Kraft wehren.
Aber es ist jetzt nicht so, dass kleine Apotheken eine große Gefahr haben, eine Cyberattacke zu kriegen.
Nein, die Gefahr ist relativ gering, aber es passiert eben doch das Skurrilste. Und lassen Sie mich einfach 2 kurze Beispiele schildern, die tatsächlich passiert sind. Also eine kleine Apotheke war froh, eine neue PTA zu bekommen. Das war auch hier in Berlin. Und diese PTA, natürlich Digital Native, junge Dame, hat ihren Arbeitsplatz am ersten Tag aufgenommen und das Ganze bei Facebook reingestellt. Blöderweise hatte sie wenig Ahnung von Fotografie, denn scharf gestellt durch ihr Handy war nicht ihr Gesicht, sondern der Bildschirm und dort waren die vollen Daten eines Krebspatienten im letzten Stadium.
Oh, das ist nicht gut.
Das gab eine relativ hohe Strafandrohung, die dann durch die Umstände, die auch der Richter dann bzw. der Staatsanwalt dann eingesehen hat, auf 2000 Euro runtergefahren worden sind. Das ist etwas, das jedem passieren kann. Und das Zweite, was passieren kann, ist, dass die wenigen E-Rezepte, die vielleicht in kleinen Apotheken abgerechnet werden, zufällig Teil eines Pipeline-Schadens in der Gematik-Infrastruktur werden. Sprich, dass ein Hacker sie während der Absendung abgefischt hat. Und früher war es so, die Papierrezepte wurden von der Rezeptsammelstelle abgeholt und ab dann haftete die Rezeptsammelstelle für die Rezepte. Jetzt ist es so, das weiß kaum einer, dass durch die E-Rezepte der Transportweg in die Verantwortung der Apotheke gefallen ist. Das heißt, die Apotheke muss so lange haften, bis es dort angekommen ist. Und jetzt reden wir auf eine Millisekunde, in der zufällig ein Hacker gerade die Gematik-Infrastruktur geknackt hat. Und wenn dann ihr Rezept dabei ist, ist es komplett wurscht, ob es eine kleine oder eine große Apotheke ist. Alle sind betroffen.
Mhm. Ja, also es gibt Grund, sich Sorgen zu machen. Auch für kleine Apotheken, höre ich daraus.
Nein, es gibt Grund, eine Entscheidung zu fällen. Eine Entscheidung, ob man langfristig sich auf diese Sicherheitsniveaus einarbeiten möchte oder nicht. Man kann das nicht tun. Dann geht man ein Restrisiko ein. Und jedes Restrisiko, wenn es denn existenzgefährdend ist, sollte versichert werden. Und insofern ist es für kleine Apotheken sinnvoller, die da nicht unbedingt investieren wollen, sinnvoller, das mit einer Versicherung zu lösen, während große Apotheken und Versandapotheken und große Heimbelieferer gar nicht drum herum kommen, irre Summen immer und immer wieder in ihre Datensicherheit zu investieren. Die brauchen auch eine Versicherung, aber die müssen auch noch in Technik investieren. Es gibt also zwei Wege.
Sie haben das schon gesagt, laut Datenschutzgrundverordnung, also die EU-DSGVO, wie manche sie vielleicht auch unter diesem Namen kennen, müssen ab Feststellung der Datenrechtsverletzung innerhalb von 72 Stunden drei unterschiedliche Meldungen generieren und abschicken. Ansonsten drohen Geldstrafen. Ist diese Richtlinie richtig aus Ihrer Sicht? Ist sie noch notwendig?
Sie ist absolut richtig
für Unternehmen, die professionell mit Daten handelt. Also im Prinzip von Amazon bis Zalando.
Mhm.
Sie ist eine völlige Tretmine für alle Apotheken, weil es nicht geht. Diese drei Anforderungen bedeuten, dass ich erstens exakt feststellen muss, was passiert ist.
Mhm.
Und das auch reparieren muss. Zweitens, ich muss, was ich festgestellt habe und was ich repariert habe, den zuständigen Stellen melden. Und ich muss obendrein noch alle Kunden informieren, und zwar dokumentensicher. Und das ist unmöglich. Keine Apotheke schafft das, sei denn der Apotheker ist auch noch IT-Forensiker oder hat einen besten Kumpel, der das ist. Das klappt nicht. Das wird immer über die 72 Stunden hinausgehen. Und die DSGVO sagt halt, dass nach 72 Stunden, was Zalando und Amazon durch ihre angestellten IT-Forensiker leisten können, jede Überschreitung zu einer Pflichtabgabe an die Staatsanwaltschaft führt. Keine Panik, das ist nicht die Staatsanwalt ermittelt, sondern die Staatsanwalt hat davon Kenntnis. Und wenn die Staatsanwalt von sowas Kenntnis hat, kriegt es die Kammer. Und wenn die Kammer es hat, kommt der Pharmazierat. Und da haben sie die unheilige Dreifaltigkeit in der Apotheke mit Staatsanwaltschaft, Kammer und Pharmazierat. Und das will keiner. Und das muss eine Versicherung lösen, verhindern.
Mhm. Brauchen Apotheken einen Datenschutzbeauftragten und wenn ja, ab welcher Größe?
Das ist eine wunderbare Frage und die Antwort darauf ist wieder ein bisschen frustrierend, nämlich ja. Und wenn es keinen externen gibt, ist es der Inhaber oder die Inhaberin persönlich. Aber auch hier gilt wieder, will ich mich damit beschäftigen, dann muss ich investieren. Will ich mich damit nicht beschäftigen, dann brauche ich eine entsprechende Absicherung.
Gutes Stichwort, Absicherung. Also es gab auch in der Vergangenheit Fälle, wo mit irreführenden Werbeaussagen Versicherungen für Apotheken abgeschlossen wurden. Und in Ihrem Buch Versicherungen für Apotheken schreiben Sie, dass eine Cyberversicherung gewisse Dienstleistungen beinhalten soll. Darunter zum Beispiel eine technische Versicherung, eine Rechtsschutzversicherung und eine Betriebsunterbrechungsversicherung. Was ist dabei Ihrer Meinung nach die wichtigste Leistung von allen? Was muss unbedingt dabei sein und was ist eigentlich überflüssig?
Lassen Sie mich leicht korrigieren. Eine Cyberversicherung ergänzt alle bestehenden Versicherungen, Betriebshaftpflicht, Inhaltsversicherung, Rechtsschutzversicherung, Betriebsunterbrechung. Alle bestehenden Versicherungen werden um diesen Cyberbaustein ergänzt. Sie wird quasi auf den bestehenden Vertrag draufgeflanscht und damit wird ein neues Risiko, was zu dem Zeitpunkt, als diese Police geschrieben wurde, die jede Apotheke hat, noch nicht da war, nicht bekannt war oder nicht ernst genommen wurde, setzt es obendrauf. Es ist also quasi wie beim Lego-Bausatz der Baustein, den ich auf jede Police draufpacke, die ich habe, um auch Cyberrisiken über alle Geschäftsfelder abzudecken. Das heißt, Cyber gibt nur die Antwort ja oder nein. Nein, dann verzichte ich auf jedweden Cyberschutz in jeder existierenden Police?
Ja, dann habe ich ihn überall.
Aber es gibt auch unterschiedliche Cyberversicherungen, oder, die da angeboten werden. Also gibt es da irgendwelche Merkmale, die besonders wichtig sind oder die ja überflüssig sind?
Es gibt für Apotheken einen Haufen überflüssige Cyberversicherungen.
Weil sie nicht apothekengerecht sind. Und das hat mit dem zu tun, was ich eben in der 72-Stunden-Frist gesagt habe. Das Wichtigste Kriterium, das eine Cyberversicherung, die für Apotheker geeignet ist, haben muss, ist eine Hotline-Telefonnummer zu einem IT-Forensiker und einem Datenrechtsanwalt. Ich muss in der Police gekauft haben, das Know-how, was ich brauche, um die 72 Stunden zu erfüllen. Und dann rufe ich, wenn meine Daten weg sind, diese Leute an oder wenn die Daten verschlüsselt sind, rufe diese Leute an. Der IT-Forensiker hackt sich bei mir ins System, stellt fest, was passiert ist, macht die Tür zu und sammelt die Daten ein, die noch da sind. Und der Datenrechtsanwalt schickt den Brief ab und macht die Meldung an die Institution. Das heißt, die 72-Stunden-Frist muss von der Versicherung garantiert übernommen werden. Alles andere, was eine Cyberversicherung noch verspricht, kann man diskutieren. Aber dieser Punkt ist zwingend. Und wer eine Cyberversicherung hat, die diesen Punkt nicht erfüllt, sollte sie schnellstmöglich wechseln oder sogar einen Beratungsmangel bei der Versicherung geltend machen.
Denn die hilft ihm überhaupt nicht.
Und ja, wie viel sollte eine gute Cyberversicherung kosten?
So wenig wie möglich. Ich weiß, das war die Antwort von Radio Eriwan, aber es stimmt.
Wenn ich mit Blick auf eine kleine Apotheke nur das Risiko der 72-Stunden-Frist wirklich haben will, kann ich sämtliche Versicherungssummen relativ gering halten. Dann ist die Prämie gering. Wenn ich wie eine große Mehrbesitzgruppe in einer Stadt viele Apotheken habe, weiß ich nicht, drei Apotheker haben je vier Apotheken und die machen zusammen großes Geschäft, dann brauche ich natürlich hohe Summen. Die Summe hängt dann davon ab, wie hoch tatsächlich das Umsatzrisiko ist. Ich komme also durchaus mit 300 Euro,
400 Euro im Jahr klar. Es kann aber auch mal 1000 kosten. Aber viel teurer ist es nicht.
Also es hängt ein bisschen auch von der Größe der Apotheke ab und von dem Umsatz.
Von dem Umsatz, der im Feuer ist. Stellen Sie sich vor, die Daten sind alle gehackt und ich habe einen
Monatsumsatz von 1 Million. Dann komme ich mit 100.000 Euro Versicherungssumme halt 3 bis 5 Tage weit und dann war's das. Dann darf ich nicht schließen müssen. Dann müssen die Daten sofort wieder her. Und das ist dann individuelles Gespräch mit jedem einzelnen Apotheker über seine tatsächlichen Risiken. Denn die Versicherung soll ja neben der 72-Stunden-Frist auch dafür sorgen, dass die Mitarbeiter
trotz geschlossener Apotheke ihr Gehalt bekommen.
Wie viele Apotheken haben denn überhaupt eine Cyberversicherung?
Das ist relativ unterschiedlich
in Gegenden, in denen es schon größere Hacks gegeben hat, über die auch berichtet worden ist, bei Krankenkassen oder Krankenhäusern oder irgendwas in den Heilberufen, liegt sie durchschnittlich bei 40-50%. Und in Gegenden, wo nie was passiert ist und auch noch keiner sich darüber Gedanken gemacht hat, sind es vielleicht die 20% jungen Inhaber, die dieses IT-Thema schon von ihrem ganzen Art, wie sie aufgewachsen sind, Digital Natives mitgebracht haben und gesagt haben, ich brauche die Summe so, weil ich mache eh alles online. Mhm. Und man kann auch sagen, dass Apotheken, die heute noch keine Internetseite haben, in der Regel auch keine Cyberpolice haben und Apotheken, die nur übers Internet verkaufen, eben zwingend eine haben müssen.
Also auch hier hängt es von der Art der Apotheke ab.
Und wie ist es, war das jetzt in den letzten Jahren? Also es gab immer wieder mehr Berichte über Cyberangriffe und auch im Oktober gab es halt bei mehreren, auch wie gesagt, Gesundheitswesen, mehrere Angriffe. Gab es da so eine Steigerung an Interesse an Cyberversicherungen?
Ja, es gab dann spürbare Nachfrage.
Es ruft kein Mensch wegen einer Cyberversicherung an, wenn es nicht einen Einschlag in der Nachbarschaft gegeben hat. Wenn es den Einschlag gibt und wenn man darüber in der ERFA-Gruppe gesprochen hat, dann kommen schon Fragen. Aber das ist auch noch extrem selten. Das Spannende ist, wenn wir Sicherheitsexperten unsere Kunden darauf ansprechen mit Hinweis auf einen ganz konkreten Schadensfall, der stattgefunden hat in der Region, dann ist das Ohr offen und dann gibt es vielleicht auch einen Termin, was noch nicht heißt, dass die Leute es machen. Cyber ist immer noch ein Thema, was man versucht zu vermeiden mit dem Satz, wird schon irgendwie gut gehen. Mhm. Und hallo, jeden Monat wird es weniger wahrscheinlich gut gehen. Mhm. Weil jeden Monat die Digitalisierungsrate
exponentiell steigt.
Ja, es ist jetzt auch so, das haben Sie auch selber gesagt, jetzt gibt es ein E-Rezept und es gibt auch die elektronische Patientenakte, also alles digitalisiert sich und es soll auch weiter digitalisiert werden. Das heißt, das wird auch relevanter für die Zukunft werden.
Um es auf den Punkt zu bringen für den Apotheker und nochmal keine Panikmache, sondern einfach Faktenschilderung.
Früher musste man, um an ihre Karteikarten zu kommen und an ihre Datensätze, in die Apotheke einbrechen und alles mitnehmen. Und heute sitzt man zu Hause im Keller, trinkt Cola, isst Pizza und holt sich die Daten raus. Und der Gesetzgeber fordert von Apothekern, dass sie möglichst alles ins Schaufenster legen, also digital zur Verfügung stellen und durch die Gegend schicken und auch Leute darauf Zugriff haben. Und wundert sich dann, dass dann eine Apotheke auch mal, wenn in Berlin wieder Raving im Bergheim ist, dass wieder kurz vorher Teledin geklaut wird, wie blöde, Teledin-Rezepte abgefischt werden oder was auch immer. Es gibt Zusammenhänge zwischen Bedarfsträgern und E-Kriminalität. Früher wurde eingebrochen und Teledin geklaut, heute fischt man die Rezepte aus dem Internet raus. Es ist nichts Neues, es wird nur ihrer Tür nicht eingeschlagen. Trotzdem brauchen Sie eine Firewall. Das, was Sie in der Apotheke als Tür und als Rollgitter haben, heißt heute Firewall. Und an der Stelle sind die Kenntnisse von Apothekern nicht zwingend immer up-to-date. Also einen ITler reinholen, einfach mal mit dem reden, Sicherheitskontrollen machen. Und das ist eigentlich mein Credo. Ja, es muss am Ende versichert sein, wenn was passiert, aber besser ist es doch, wenn nichts passiert. Also das Thema IT-Sicherheit und Datensicherheit nicht nur administrativ abhaken, nach dem Motto, ich habe den Ordner, der steht da rum, sondern tatsächlich tun, so wie Sie Ihre Apotheke jeden Abend selbstverständlich abschließen, damit keiner kommt und Sie beklaut.
Gibt es auch Hinweise darauf, dass Cyberattacken häufiger aus dem Ausland kommen?
Ja, und zwar ganz bestimmte Rezepte werden da geklaut. Man sucht gezielt nach Rezepten von Menschen, die affin sind für Produktkauf oder Lösungskauf. Das beginnt mit Leuten, die in der Muckibude trainieren und Nahrungsergänzungsmittel brauchen und endet bei Leuten, die versuchen, ihr Leben durch irgendwelche Maßnahmen und seien sie noch so skurril, zu verlängern, weil Krebs im Endstadium oder irgendetwas ist. Und dann verkaufen die Haus und Hof, um in Florida oder in Thailand an irgendeiner esoterischen Veranstaltung teilzunehmen, die sie dann angeblich heilen. Das heißt, es sind die Rezepte, mit denen man ökonomisch Kohle machen kann, die ganz gezielt weltweit aus dem Datenfluss herausgefiltert werden. Das geht mittlerweile mit künstlicher Intelligenz und findet im Darknet statt. Das finden Sie nie, wenn Sie googeln. Es findet aber statt. Und dann jetzt eben nicht in der Banania-Apotheke oder in der Penuncia-Arztpraxis gehackt, sondern dann wird es dort gehackt, wo die zusammenkommen, wo also die Pipelines enden. Und das ist nun mal
die Gematik-Infrastruktur.
Warum sind Gesundheitsdaten generell für Hacker so interessant?
Weil sie leicht verkäuflich sind. Ein Krebspatient im Anfangsstadium oder im mittleren Stadium als Rezept
kann ein Hacker für bis zu $800 im Darknet verkaufen. Ein einziges. Nur die Daten. Weil diese Unternehmen, die das für $800 kaufen, wissen, dass sie, wenn sie 10 kaufen, 6 davon ihr gesamtes Restvermögen und eine Verschuldung ihnen zur Verfügung stellen, um ja wieder gesund zu werden. Das ist ein Markt, ein Handel.
Und der ist lukrativ. Und je einfacher wir es diesen Leuten machen, desto wahrscheinlicher sind wir betroffen.
Und wir haben jetzt gesagt, das kommt auch aus dem Ausland. Wissen wir, aus welchem Land die meisten Angriffe kommen?
Nein. Die Server stehen in irgendeinem Land. Die Hacker sitzen vielleicht in der Nachbarwohnung oder in Thailand oder auf
den Philippinen. Vollkommen egal. Das ist ein weltweites Konglomerat. Aber es ist in den Händen von einer Institution und die nennt sich Mafia. Das ist alles mafiös organisiert.
Du kriegst sie nicht.
Die Welt wird digitaler. Es macht Sinn, auch über Cybersicherheit nachzudenken, auch für kleinere Apotheken. Vielen Dank, Herr Janssen, für das Interview.
Gerne, hat mir Spaß gemacht.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.